HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Hessens Schulen zukunftsfähig gestalten. Unter diesem Motto hat unser Kultusminister Alexander Lorz eine Regierungserklärung abgegeben. Danach gab es noch eine bildungspolitische Debatte im Landtag. Dabei ging es insgesamt vor allem um die Bereiche, die in der Pandemie beim Thema Schule zu kurz gekommen sind. Schulen sollen digitaler werden und auch um den Lehrkräftemangel ging es. Dabei war natürlich auch unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Kultusminister Lorz wollte sich vor allem auf eines konzentrieren, auf den Blick nach vorn. Die Pandemie sei erstmal überwunden, Unterricht könne wieder ganz normal ablaufen. Aber die alten Probleme vor der Pandemie sind auch die neuen. Der Lehrkräftemangel ist spürbar auch in Hessen. Stundenausfälle nerven Schülerinnen und Schüler und bringen auch Eltern zur Verzweiflung. Lorz spricht über das, was dagegen getan wird, kurzfristig und langfristig. Klar ist allerdings auch, schnelle Lösungen kann auch der Minister nicht anbieten. Der Kampf um die besten Köpfe geht quer durch alle Berufe. Alexander Lorz sieht neben dem allgemeinen Fachkräftemangel aber auch ein hausgemachtes Imageproblem.
Wir haben gemeinsam eine Verpflichtung, den jungen Menschen den Lehrerberuf nicht madig zu machen. Mit unserer Kampagne zur Lehrkräftegewinnung, werde Lehrer in Hessen, werde Lehrerin in Hessen, die Zukunft braucht dich, setzen wir hier einen Akzent.
Die eigenen Bemühungen im Verbund mit der schwarz-grünen Koalition jedoch seien sehr erfolgreich. Die Zahl der Lehrer in Hessen mit mehr als 55.600 bewege sich auf einem Allzeithoch.
Aber das muss man erst mal schaffen, meine Damen und Herren. Gehen Sie mal in der Geschichte dieses Landes zurück, wo Sie jemals eine vergleichbare Zeitspanne mit kontinuierlicher Steigerung sowohl des Personal als auch des finanziellen Einsatzes in diesem Ausmaß im Bildungsbereich gesehen haben.
Kritik kam aus den Reihen der Opposition. Der SPD-Bildungspolitiker Christoph Degen warf Lorz vor, planlos zu agieren. Aushilfskräfte würden vom Land im Stich gelassen, die Schulen oft genug alleine gelassen. Attraktive Rahmenbedingungen für Reformen fehlten.
Aber das setzt eben Ehrlichkeit voraus. Ehrlichkeit mit allen Beteiligten, anstatt immer wieder alles schön zu reden, immer wieder zu sagen, die Opposition übertreibt, die Rede damit noch den Lehrerberuf mies, das finde ich nicht redlich.
Daniel May von den Grünen spannte den Bogen rund um die aktuellen Krisen der Welt, von der Ukraine bis hin zum Klima, um die veränderte Rolle der Schulen zu zeigen und auch die Probleme des Landes.
Und auch wenn es unsere Aufgabe ist und wir diese Aufgabe ernst nehmen, dass Schülerinnen und Schüler in Schule einen geschützten Raum finden, so ist es ein Abfangen von Krisen.
Klar ist, nach dieser Regierungserklärung nach der Pandemie soll intensiv nach vorne geschaut werden. Lehrerinnen und Lehrer sollen verstärkt fit gemacht werden für die digitale Schule. Der Lehrkräftemangel soll durch attraktivere Studiengänge und Anwärterzuschläge, vor allem an Berufsschulen, nach Möglichkeit ausgeglichen werden. Scharfe Kritik richtete Lorz auch an die Adresse der Bundesregierung. Ohne den Einspruch der Länder würden die Schulen im Herbst womöglich wieder vor nicht gerechtfertigten Einschränkungen stehen.
Im Hessischen Landtag ging es um das Thema Schule. Kultusminister Lorz hat eine Regierungserklärung abgegeben. Andreas Meyer-Feist hat sie zusammengefasst. Fragwürdige Fahrtkostenabrechnungen, teure Geburtstagsfeiern, mangelnde Transparenz. So lauten Vorwürfe von Mitgliedern gegen die Führung der Deutschen Steuergewerkschaft Hessen. Darüber hatten wir in den letzten Monaten berichtet. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hatte Ermittlungen wegen des Verdachts auf Untreue aufgenommen. Der Deutsche Beamtenbund Hessen hatte sich vom Vorsitzenden der Steuergewerkschaft Hessen, Michael Volz, distanziert und ihn zum Rückzug von seinen Ämtern aufgefordert. Vergangene Woche dann erklärte die Staatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen mangels Beweisen eingestellt sind. Doch der Deutsche Beamtenbund Hessen, der bleibt bei seiner Kritik an Volz und legte jetzt auf einer Pressekonferenz mit neuen Vorwürfen nach.
Die strafrechtlichen Ermittlungen sind eingestellt. Für Michael Volz, den Vorsitzenden der Deutschen Steuergewerkschaft Hessen, ein Grund, sich von allen Vorwürfen freigesprochen zu fühlen.
Wir erwarten jetzt aber auch von all denjenigen, die uns ihr Vertrauen voreilig und aus unserer Sicht ohne Not entzogen haben, alle gegen uns gerichteten Entscheidungen zurückzunehmen.
Doch Heini Schmidt hält dagegen. Er ist der Vorsitzende des Dachverbandes Deutscher Beamtenbund Hessen. Für ihn geht es nicht allein um juristische Fragen. Es geht auch um Fragen der richtigen Führung, Neudeutsch Compliance und um moralische Maßstäbe.
Mitglieder kündigen ihre Mitgliedschaft. Wesentliche Teile der langjährigen Landesleitung haben ihr Amt zur Verfügung gestellt. Die Jugendorganisation hat zum außerordentlichen Gewerkschaftstag der DSDG aufgefordert. Das sind alles Alarmsignale, die schon für sich sich genommen im Grunde Veränderungsbedarf anzeigen, aber in Summe geradezu zwingend Handlungsbedarf ergeben.
Volz wies vergangene Woche auf neue Compliance-Regeln und eine Transparenz-AG in der Gewerkschaft hin. Doch der Beamtenbund hält an seiner Rücktrittsforderung gegen ihn fest. Bestärkt fühlt er sich durch neues Material, das ihm zugespielt wurde.
Es lag unten bei der Concierge mit dem Hinweis, bitte weiterleiten an den DBB Hessen,
erzählt Schatzmeister Thomas Müller. Eine erste Analyse habe Hinweise auf neue Ungereimtheiten bei Fahrtkosten von Volz ergeben.
Wir haben seit September 19 mit ihm die Übereinkunft, dass er von uns die Bahncard 50 erstattet bekommt und er uns dafür keine weiteren Reisekosten in Rechnung stellt. Und wir haben nun in den uns vorliegenden Unterlagen Hinweise darauf gefunden, dass er bei der DSDG Fahrten zu DBB-Veranstaltungen wohl sich hat erstatten lassen.
Also vom Dachverband und der Einzelgewerkschaft sich doppelt bezahlen lassen, so der Verdacht. Außerdem sollen die Dokumente auch Hinweise darauf enthalten, dass über die Mitgliederzahlen der Steuergewerkschaft in Hessen verschiedene Versionen kursieren. So sollen die Angaben der Einzelgewerkschaft gegenüber den Dachverbänden Beamtenbund Hessen und Steuergewerkschaft Bundesverband erheblich voneinander abweichen. Möglicherweise zulasten der Dachverbände, die sich von den Abgaben pro Mitglied finanzieren.
Dass man jetzt sagen kann, dass hier korrekt gearbeitet worden ist. Und das macht mich als Schatzmeister schon stutzig.
Der Vorsitzende der Steuergewerkschaft Hessen, Volz, hatte auf seiner Pressekonferenz die Verantwortung für die unterschiedlichen Angaben bei Mitgliederzahlen von sich gewiesen. Der Beamtenbund will das Material an die Staatsanwaltschaft übergeben. Die soll prüfen, ob sich daraus strafrechtliche Konsequenzen ergeben. Wie der Vorsitzende Schmidt betont, liegt dem Dachverband sehr viel an einer guten Zusammenarbeit mit seiner größten Einzelgewerkschaft. Doch angesichts der noch nicht behobenen Compliance-Probleme bei der Steuergewerkschaft sei es noch nicht an der Zeit, zur Tagesordnung überzugehen.
Der Deutsche Beamtenbund Hessen will weiter gegen die Steuergewerkschaft Hessen vorgehen. Volker Siefert über ein weiterhin aktuelles Thema. Queen Elizabeth II. Ist offiziell zu Grabe getragen. Mehr als 250.000 Menschen haben sich von ihr an ihrem Sarg Anfang der Woche in der Westminster Hall verabschiedet. Das ist die vorläufige Zahl der britischen Kultusministerin und es zeigt sich, auch hier in Hessen gibt es einen Nebeneffekt quasi. Seit dem Tod der Monarchin scheint eine Pflanze bei Blumenliebhabern auf besonderes Interesse zu stoßen. Eine Rose, die vor knapp 70 Jahren von einem amerikanischen Rosenzüchter zu Ehren von Queen Elizabeth II. Gezüchtet wurde und die es seither natürlich auch im Rosenmecker Steinfurt in der Wetterau gibt. Sophia Luft hat sich diese hoheitliche Rose genauer angeschaut.
Sie entzückt mit ihrem edlen Äußeren. Eine zart rosafarbene, runde Blüte, die hochgebaut an langem Stiel in den Himmel wächst und einen dezenten Duft versprüht. Eine Rose namens Queen Elizabeth.
Die hat so einen ganz frischen Duft, also gar nicht so süßlich, wie manchmal eine Rose ist.
Also sie gefällt mir sehr gut und es ist auch dieses Rosa, was die Queen immer hatte. Mantel, Tasche, immer passend. Und ich finde, das ist genau die Farbe Rosa.
Dass diese Rose etwas Königliches hat, lässt sich nicht nur an Aussehen und Namen festmachen. Die Queen Elizabeth Rose teilt so einige Eigenschaften mit der jüngst verstorbenen Monarchin, sagt Manuela Dreger vom Rosenpark Dreger in Steinfurt. Allen voran ihre Robustheit und Langlebigkeit.
Zum einen ist sie schon über 70 Jahre alt. Sie wurde nämlich 1954 gezüchtet. Und auch diese Robustheit, also auch ein harter Winter macht ihr nichts aus oder viel Sonne. Das ist eine Rose, die wirklich vergleichbar ist mit der Queen, weil sie viele, viele gute Eigenschaften hat und beständig einfach auch ist.
Eine weitere Eigenschaft der Queen Elizabeth Rose sei die leichte Pflege. Als Tiefwurzler könne sie zum Beispiel auch im Sommer ohne große Mengen Wasser gut überleben. Insgesamt wachsen im Rosenpark der Familie Dreger über 800 Rosensorten. Doch seit dem Tod von Queen Elizabeth II. Genießt die gleichnamige Rose ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als die anderen.
Eigentlich seit dem Tod direkt kamen natürlich auch gleich Anfragen über Internet, per Telefon, Anrufe. Haben Sie denn die Queen Elizabeth Rose noch?
Dass die Nachfrage nach bestimmten Rosensorten steigt, wenn eine berühmte Persönlichkeit verstirbt, ist nicht ganz ungewöhnlich. Auch nach dem Tod des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl habe es schon ein erhöhtes Interesse an der sogenannten Helmut-Kohl-Rose gegeben, Aber
so eine Rose wie jetzt eine Queen Elizabeth, die wirklich die Welt geprägt und begeistert hat, hoffe ich, dass die Nachfrage eben bleibt. Die Rose hat es auf jeden Fall verdient.
Nächstes Jahr soll in ihrem Rosenpark sogar eine ganz neue Rosensorte zu Ehren der Queen vorgestellt werden. Im Rosendorf Steinfurt wird man die Queen also so schnell nicht vergessen.
Sophia Luft über die Queen Elizabeth Rose, die gerade aktuell rund um den Tod und das Begräbnis der Queen besonders nachgefragt scheint. Und nun möchte ich mit Ihnen noch über Literatur sprechen und zitiere gleich mal einen Satz. Long-Covid ist kein Spaziergang. Das ist der erste Satz im Buch von Gefäßchirurgin Claudia Ellert aus Wetzlar. Long-Covid – Wege zu neuer Stärke lautet der Titel des Buches. Es ist gerade erst erschienen und hr-Inforeporterin Eva Rösler hat sich mit Claudia Ellert zum Interview getroffen und über das Buch der hessischen Ärztin gesprochen.
Ellert ist selber an Long-Covid erkrankt, nach ihrer Corona-Infektion im November 2020.
Man muss ja in der Gefäßchirurgie relativ diffizil, teilweise mit Lupenbrille operieren. Das ging nicht, weil ich nach Covid einen Tremor entwickelt habe. Also ich habe beim Operieren gezittert. Und was man in der Akutmedizin einfach können muss, ist das, was wir unter Multitasking verstehen, 5 Sachen gleichzeitig machen. Und das ging überhaupt nicht.
Ellert beschließt, die Zeit zu nutzen und ihre langjährige Erfahrung als Chirurgin und als Erkrankte zu bündeln. Sie ruft Long-Covid-Selbsthilfegruppen in Wetzlar ins Leben und fasst ihre Erkenntnisse und ihr Wissen in ihrem Buch zusammen.
Es ist ein Virus, was die Blutgefäße unseres Körpers befällt. Und das führt einfach dazu, dass unsere Organe, wenn sie beansprucht werden, ob das jetzt Muskulatur ist oder ob das der Magen-Darm-Trakt oder das Herz sind, nicht genügend Blut bekommen.
Und das erlebt der Patient dann als Energie- und Antriebslosigkeit. Muss der Körper doch auf einmal im Extremfall nur noch mit einem Drittel der Energie zurechtkommen. Auf 213 Seiten mit buntem Schriftdruck, mit vielen Anschauungsbildern und Infokästen will Ellert ihr aktuelles Wissen rund um Long-Covid teilen.
Das Buch soll Betroffenen ermöglichen, erstmal ihre Beschwerden zu verstehen. Und ich glaube, dass es, wenn man das verstanden hat, selbst auch möglich ist, seinem Arzt gegenüber das anders zu beschreiben und anders aufzutreten.
Es geht also darum, auch die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen für das Krankheitsbild zu sensibilisieren und deren bisherige Diagnostik umzustellen.
Es sind einfach ein paar Betrachtungsweisen drin, die ein bisschen auf diese Veränderungen des kompletten Organismus hinzielen und ein bisschen weggehen von der reinen organbezogenen Denkweise. Und ich glaube, das kann ein Gewinn für einen Mediziner sein.
Eine richtige Therapie gibt es allerdings noch nicht. Das ist aber dringend notwendig, sagt Ellert. Das ergäbe sich alleine aus den Zahlen.
Die meisten von Long-Covid-Betroffenen sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, also stehen voll im Berufsleben. Und man weiß, dass viele der Betroffenen lange aus dem Arbeitsleben ausfallen oder nicht voll arbeitsfähig sind. Es sind 3 Millionen Betroffene in Deutschland. Das können wir nicht finanzieren. Es fehlt letztendlich Wissen und Expertise flächendeckend und die muss ich jetzt langsam entwickeln.
Eva Rösler mit Claudia Ellert über Long-Covid – Wege zu neuer Stärke. Das Buch der hessischen Gefäßchirurgin ist gerade erst erschienen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auch auf hr-inforadio.de und auf hessenschau.de. Bis zum nächsten Mal.